Ja, eine wundervolle Überleitung in das Buch Exodus, das so gut zeigt, wie groß dieser Herr ist, der sich vorstellt. Wir haben bei uns im Haus zu Hause nicht viele Regeln. Viele Regeln kann man sich nicht merken, deswegen haben wir wenig Regeln, aber die meisten davon sind relativ durchdacht und sinnvoll. Eine davon ist, wenn der Kaminofen heiß ist, besser nicht die Scheibe anfassen. Das haben wir immer wieder erwähnt, das war immer wieder Gesprächsthema und haben unsere Kinder damit betraut gemacht. Und irgendwann war es soweit, dass einer meiner Söhne, wahrscheinlich könnt ihr euch nicht denken, wer es war, deswegen sage ich auch den Namen nicht, dachte, wenn ich vorher ein Blatt Papier hinhebe und dann den Ofen anfasse, wird es wahrscheinlich nicht so heiß sein. Das war ein sehr kurzlebiger Kompromiss. Wir wurden kurz danach alle lautstark im Haus alarmiert, dass es nicht geklappt hat und sich dieser Satz neu bewährt hat: Wer nicht hören will, muss fühlen. In gewisser Weise tut der Pharao das Gleiche. Der Pharao kannte Gott nicht. Er wollte nichts von Gott wissen. Und wollte nicht auf die Worte Gottes hören. Er weigerte sich, auf das zu hören, was Gott ihm gesagt hat. Was letztendlich dazu geführt hat, im Leben dieses Pharaos und seiner Anhänger und dem Land Ägypten, dass sie Gott fühlen mussten. Dass sie fühlen mussten, wie es ist, diesen Gott gegen sich zu haben. Viele Menschen stellen sich irgendwann mal in ihrem Leben diese Frage, die Frage danach, wie ist Gott eigentlich? Wie ist dieser Gott eigentlich, an den ich glaube oder an den ich nicht glaube? Und in unterschiedlichen Situationen unseres Lebens werden wir auch unterschiedliche Antworten auf diese Frage bekommen. Manche versuchen diese Frage rein auf eine philosophische Basis zu bekommen, andere durch eine spirituelle Begegnung. Manche Menschen stellen sich Gott vor wie eine weit entfernte Kraft, die nicht greifbar ist, die sich nicht sehr für den Menschen interessiert. Andere stellen sich Gott wie einen alten Großvater vor, der immer nachsichtig ist und seinen Enkelkindern alles durchgehen lässt und sie sich alles erlauben dürfen. Und andere stellen sich Gott vor als einen unbarmherzigen Richter, der uns wie mit einer göttlichen Fliegenklatsche straft, sobald wir etwas falsch gemacht haben. Es kann Zeiten geben, auch in deinem Leben, wo dir die Freude und das Glück und die Zufriedenheit geraubt werden durch Dinge, die dir passieren in deinem Leben, Dinge, die du erlebst, Dinge, die du fühlst und denkst, und du dir dann auf einmal nicht mehr so sicher bist, wie ist denn Gott eigentlich wirklich? Stimmt das eigentlich, wie ich Gott gesehen habe? Und du fragst dich diese Frage in diesen Situationen. Und wir dürfen dankbar sein heute. Wir dürfen dankbar sein, dass wir diese Frage danach, wie Gott eigentlich ist, nicht in Philosophie und nicht in spirituellen Begegnungen oder von einer menschengemachten Religion sehen müssen, sondern Christen haben ein Privileg. Sie haben das Privileg, dass Gott uns nicht im Unwissenden lässt, wie er ist. Uns nicht im Unwissenden darüber lässt, was er getan hat und was er tut. Wir müssen Gott nicht im Dunkeln suchen. Nicht irgendwo in uns drin suchen, in unseren Herzen die Antwort dafür finden, sondern Gott offenbart sich durch seine Taten und durch seine Worte. Und deshalb wollen wir heute uns auf diese Suche danach begeben, innerhalb von diesem Prozess der Plagen zu sehen, wie ist denn dieser Gott eigentlich, an den wir glauben. Bei der letzten Predigt haben wir uns diese Verstockung des Pharaos, die Verstockung seines Herzens genauer angesehen, und wir durften einen Blick in sein Herz und auch in gewisser Weise einen Blick in unser Herz bekommen. Und diese Verstockung, die der Pharao erlebte, ist heute noch genauso real. Auch wir können das erleben, auch heute noch so gefährlich. Aber heute wollen wir vielmehr auf das Gegenstück dieser Verstockung sehen. Denn der Pharao stellt die Frage, wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Oder eigentlich, wer ist Gott? Und beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Gott diese Plagen schickt, damit die Menschen ihn erkennen. Dieser Vers soll heute zum Leitvers sein, damit wir heute einen Blick auf Gottes Wesen bekommen. Aus Exodus 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. Das ist das Thema heute, darum soll es gehen. Und hier finden wir auch diese Gliederung für die Predigt. Die Menschen, sie sollen erkennen, dass Gott der Herr ist, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Und durch die Plagen, die Gott in Ägypten vollbracht hat, können wir heute einen Einblick in Gottes Wesen bekommen. Und ich hoffe, dass du und ich gestärkt werden in unserem Glauben an diesen Gott. Das Erste, das wir festhalten wollen, ist, dass Gott sich darstellt als der einzige Gott. Das ist der erste Punkt, den wir sehen dürfen, das Alleinstellungsmerkmal Gottes. Gott zeigt dem Pharao sehr, sehr deutlich, dass er der einzige Gott ist und außer ihm es keinen anderen Gott gibt. Ich bin der Herr, sonst niemand. Es gibt da diese eine Stelle in 4. Mose, wo das rückblickend betrachtet wird, wie Gott gehandelt hat. Und zwar in 4. Mose 33, Vers 3 und 4, da lesen wir diese Worte. Und sie brachen auf von Ramses im ersten Monat des 15. Tag des ersten Monats. Am nächsten Tag nach dem Passa zogen die Kinder Israels aus mit erhobener Hand vor den Augen aller Ägypter, als die Ägypter diejenigen begruben, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte, alle Erstgeborenen. Und der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Wir können also sehen, dass all das, was passiert ist in Ägypten, und das macht Mose hier in diesem Rückblick, dass Gott all das, was er getan hat, nicht nur irgendwelche Plagen waren, sondern dass er durch diese Plagen letztendlich die Götter von Ägypten zugrunde gerichtet hat. Der Pharao war unter diesen Göttern wie ein Sohn von diesen Göttern und wollte nicht an diesen Gott der Hebräer glauben. Gott war für ihn, der Herr Israels, war für ihn nur eine lokale Gottheit, die er zu vielen seinen Göttern hinzufügen hätte können, aber er wollte es nicht. Nun, beim letzten Mal haben wir diese Geschichte gelesen, dass Mose und Aaron diesen Stab niederwerfen und er zur Schlange wird. Und das machen die gleichen Hofbeamten des Pharaos und die Magier und der Stab Gottes frisst alle anderen Stäbe auf. Das war so eine Kostprobe Gottes dafür, was er in den Plagen tun würde. Die Schlange war ein Symbol der Gottheit in Ägypten selbst. Und Gott hatte dieses Symbol zu Anfang an bereits vernichtet. Aber das war nur eine Kostprobe. Danach sollte etwas geschehen, was noch viel deutlicher zum Vorschein kommt, nämlich, dass wir hinter jeder Plage einen oder mehrere Götter sehen und manchmal wiederholen sie sich sogar, die ein Sinnbild dafür waren. Eine kurze Tabelle dazu, wo man das einfach sehen kann. Es gab in der ersten Plage, wo das Wasser sich in Blut verwandelt, zwei Götter, die stark angegriffen wurden. Hüter des Nils, Stiergott. Das waren Götter, die angebetet wurden von den Ägyptern, die über den Nil wachen sollten. Und dann kommen diese zwei Diener von Hebräern und schlagen einmal mit ihrem Stab dahin und auf einmal wird alles zu Blut. Eine Niederlage für Ägypten. Als die Frösche über das Land kommen in der zweiten Plage, gab es eine Göttin, Heket, die mit einem Froschkopf abgebildet war. Die Ägypter beteten diese Göttin an dafür, dass sie mit diesem Froschkopf über Ägypten wachen würde. Ein Symbol des Frosches, und auf einmal sind die Frösche überall und plagen das ganze Land. Ähnlich wie bei den Stechmücken ein Gott der Wüste angebetet wurde, bei den Fliegen ein Sonnengott, der sich durch Fliegen repräsentiert. Bei der Viehpest eine Göttin, die einen Viehkopf oder einen Kuhkopf trug. Und die Göttin, der ein Symbol der Fruchtbarkeit ausdrücken sollte, auf einmal das ganze Land niedergemetzelt wird unter einer Pest. Und so können wir diese Liste durchgehen und wir können sehen, hinter jeder Plage sind Götter, die angebetet wurden. Aber Gott vernichtet sie. Er vernichtet das ganze Land. Und ich weiß nicht, ob du dir diese Plagen schon mal genauer angesehen hast, was das bedeutet, was das für Auswirkungen hatte. Aber ein Hagel über das ganze Land in der siebten Plage war eine reine Verwüstung, war ein Niederstrecken des Reichtums von Ägypten. alle Götter, die dort angegriffen wurden, der Gott des Sturms, der Landwirtschaft und die Himmelsgöttin, sie werden alle von Gott niedergestreckt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es bedeutet, wenn es eine Heuschreckenplage in dieser Form war. Da bleibt nichts übrig. Es gibt keinen schlimmeren Feind. Es gab keinen schlimmeren Feind für die Ägypter und alles, was sie hatten, als diese Heuschreckenplage. Einige dieser Götter hatten mehrere Funktionen. Sie kommen deshalb auch mehrmals vor. Aber in all diesen Plagen können wir letztendlich sehen, dass Gott nicht nur sie selbst zunichte macht, sondern auch das, was sie vorgeben, tun zu können. Woran die Menschen geglaubt haben, dass sie das tun würden. Sie glaubten, die Götter würden sie wirklich beschützen. Sie glaubten, diese Götter würden wirklich etwas für sie tun. Und dabei waren sie doch tot. Gott zeigt Ägypten und zeigt dem Pharao auf, dass die Götter, an die sie glauben, gar keine Kraft in sich haben. Dass sie gar nicht da sind. Und es ist egal, an welchen Gott Menschen auch glauben mögen. Die einzige Kraft, die ein Götzen am Leben erhält, ist die Kraft, die wir in diesen Götzen hinein investieren. Das Einzige, was diesen Götzen so lebendig macht in unserem Leben, ist unsere Energie, die wir dort hineinstecken. Der Pharao, er opferte diesen Göttern, er ging hin und opferte ihnen. Wahrscheinlich, als diese erste Plage am Nil war, war er gerade dabei, ihnen ein Opfer darzubringen. Und Gott verwandelt dieses ganze Wasser in Blut. Er glaubte an sie, aber als es darauf ankam, waren diese Götter für den Pharao nicht da. Sie konnten ihm nicht helfen, ihn nicht retten. Ist das nicht irgendwie schon interessant? Da investiert dieser Pharao, dieser unglaublich große Mann, all seine Kraft, Opfergaben, Rituale an diese Götter und am Ende werden sie einfach abgeschlachtet wie Tiere. Das ist so, weil es am Ende des Tages nur einen Gott gibt, nur einen, dem die Ehre gebührt, nur einem, an den wir glauben sollten, nur einen, der es wert ist, angebetet zu werden und wirklich Gott zu sein. Und das ist der Herr, der sich hier vorstellt durch diese Plagen. Am Ende des Tages gibt es nur einen Gott, zu dem wir uns bekennen sollten und ihn anbeten sollten, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Sohn für uns geopfert hat, der da war, der hier ist und der immer sein wird. Gegen diesen Herrn sind alle anderen Dinge machtlos, weil es nur Menschengebilde sind, weil es nur Menschenformungen sind, weil Menschen sich Götter nehmen und sie bauen und ihnen ein Gesicht geben. Es sind nur klägliche Versuche, sich selbst einen Gott zu machen, wie man ihn haben will, um nicht an einen glauben zu müssen, der wirklich ist, aber einem nicht gefällt. Und das ist eigentlich, und deshalb ist das so schockierend, auch genau das, was die Israeliten später machen. Sie nehmen das Gold, das sie aus dem Land mitnehmen, und bauen sich ein Kalb, ein goldenes Kalb, geben diesem Gott, den sie sich selbst bauen, von dem sie ja wissen müssen, dass es tot ist, ein Gesicht und sagen, du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Das tun auch sie. Sie bauen sich dieses tote Tier, ein Kalb, und tanzen darum herum und geben diese Energie frei. Und doch ist dieser Gott, den sie sich gebaut haben, tot. Weil der Mensch nichts Lebendiges schaffen kann. Egal was es ist, egal was lebt, alles was lebt, ist gefüllt von der schöpferischen Macht Gottes. Und Gott offenbart sich genau darin, als den einzig wahren Gott, der wirkt und der arbeitet und der tut. Und er zeigt das auf diese Weise in Ägypten als Zeichen dafür, dass er der einzig wahre Gott ist, schlachtet er alle anderen Götter Ägyptens ab. Aber das ist nicht alles, was Gott uns zeigt in diesen Plagen. Er gebraucht gewisse Werkzeuge, Hilfsmittel für diesen Kampf. Keine himmlischen Waffen, keine Waffen irgendwo aus dem Universum, die man noch nie gesehen hätte. Keine Engelscharen mit irgendwelchen himmlischen Gaben. Keine Armeen von Engeln, die anfangen, gegen den Pharao und seinen Herr zu kämpfen. Gott gebraucht letztendlich einfach seine eigene Schöpfung. Und damit will er zeigen, ich bin der Herr der Schöpfung. Ich bin der Herr, der mächtige Schöpfer. Gott offenbart sich den Menschen hier als der mächtige Schöpfer, indem er Waffen und Mittel einsetzt, die nur alleine der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, einsetzen kann. Und an einigen Stellen wird das so deutlich, woher die Plagen kommen oder woher das entsteht. Also es gibt eine Quelle für diese Plagen. Zum Beispiel bei den Fröschen wird das gesagt, dass sie aus dem Wasser herauskommen in Kapitel 8, Vers 6. Oder dass die Stechmücken aus dem Staub der Erde kamen. Oder der Hagel und die Dunkelheit, sie kamen aus dem Himmel. All das wird beschrieben. Es gibt einige Quellen. Und wir sehen deutlich, dass Gott letztendlich die ganze Schöpfung einsetzt, um diese Macht auch zu zeigen und zu demonstrieren. Er gebraucht das Land, er gebraucht das Meer und er gebraucht den Himmel. Und alles, was da ist, wird aufgeboten, gegen den Pharao eingesetzt. Und das zeigt so sehr, dass es nichts in dieser ganzen Schöpfung gibt. Nichts in der ganzen Welt der Tiere, der Pflanzen und des Wetters ohne Gott. Nichts geschieht ohne ihn. Gott setzt nicht nur diese Dinge ein und es passiert dann irgendwie, sondern es passiert genau so, wie Gott es will. Genau auf den Tag und die Stunde, wo Gott es bestimmt, passiert es. Und wo Gott es wieder abzieht, ist es weg. Und Gott definiert, wie groß der Schaden sein muss. Und er wird nicht ein Stück mehr sein, als er entschieden hat. Es ist nicht so, dass Gott wie in einem Krieg einfach irgendwelche Raketen abschießt, die dann irgendwo landen und Dinge zerstören und man hofft, dass es am richtigen Fleck einschlägt, sondern Gott macht es ganz genau, ganz klar, ganz detailliert, ganz klare Schläge für den Pharao und gebraucht nur seine Schöpfung, ausgenommen in der 10. Plage, als der Tod über Ägypten kommt. Und das wird so gut deutlich an einer besonderen Stelle, nämlich dass Gott anfängt, sein Volk zu unterscheiden. Am Volk Israel wird das alles so deutlich, wie fein Gott straft, wie fein Gott das machen kann. Und zwar am Anfang scheint es so, dass die Israeliten die Plagen genauso erleben wie die Ägypter. Das heißt, die Ägypter leiden unter den Plagen Gottes, auch das Volk Gottes leidet darunter. Und meistens geht das der Gemeinde und dem Volk Gottes so, wenn wir ein Gericht erleben im Land, dann leiden wir zunächst mit allen Menschen mit, weil Gott das ganze Land straft. Und so geht es auch ihnen. Sie müssen zuerst mitleiden und sie müssen durch das gleiche tiefe, dunkle Tal hindurchwandern wie die Menschen, die Gott eigentlich damit straft. Aber dann irgendwann während dieser Plagen passiert ein gewisser Wechsel. Zum ersten Mal lesen wir, dass bei der 4. Plage, bei den Fliegen, dass Gott einen Unterschied macht. Er macht einen Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Ägyptern. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 18, und ich werde an diesem Tag das Land Gosen aussondern, in dem mein Volk weilt, dass dort keine Hundsfliegen seien, damit du weißt, dass ich der Herr in der Mitte des Landes bin. Gott sagt also, dass diese Plage, die er über das Land fegen wird, diese Mücken, diese Hundsfliegen, sein Volk nicht treffen werden. Sie werden einfach darum herumfliegen. Sie werden dort nicht sein, sondern sie bekommen die Gnade Gottes. Sie werden verschont. Und das zeigt so sehr, wie sauber und wie fein Gott straft. Sie kommen über dieses ganze Land, sie plagen und strafen das ganze Land. Aber dort, wo sein Volk ist, dort werden sie nicht sein, mittendrin. Er klammert sein Volk aus. Und das geht dann weiter. Bei der 5. Plage kommt dann die Viehpest über Ägypten. Und da heißt es dann, Kapitel 9, Vers 4, und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, und von allem, was den Kindern Israel gehört, wird nichts sterben. Und jetzt stell dir einmal vor, was da passiert. Gott schickt über das ganze Land eine Viehpest. Du kommst also als Ägypter zu deinen Tieren alle tot. Oder kurz davor. Du schaust zu deinem Nachbar alle tot. Alles wird dahingerafft. Gott raubt dem ganzen Volk sein Reichtum und keiner kann etwas dagegen tun. Niemand kann es aufhalten, dass Gott das vernichtet. Und jetzt wird diese schöpferische Größe Gottes und seine Macht noch viel sichtbarer. Du besuchst die Israeliten und da hüpfen und springen alle Tierchen über die Wiesen und über das Land und freuen sich ihres Lebens. Und die Israeliten auch. Keines wird von ihnen sterben. Gott sagt, kein einziges Tier wird von ihnen sterben. Während also alle Tiere der Ägypter von dieser Viehpest betroffen sind und die meisten von ihnen sterben, verschont Gott alle Tiere seines eigenen Volkes. Und dann geht es weiter. In der Plage 7 kommt dann ein Hagel übers Land und alle Felder werden zerstört. Es bleibt keine Ernte übrig Und Mose lässt uns dann ganz trocken in Kapitel 9, Vers 26 wissen, nur im Land Goshen, wo die Kinder Israel waren, waren kein Hagel. Ganz einfach. Perfekt. Auf jeden Fall ein Vorteil, zum Volk Gottes zu gehören in dieser Situation. Zuerst sterben alle Tiere und kurz danach zerstört der Hagel die ganze Ernte. Viel mehr gab es nicht für die Ägypter, was sie vorweisen konnten. Es war nicht mehr dasselbe Gericht für alle, sondern Gott unterscheidet sein Volk von denen, die nicht zu ihm gehören. Und dann bei der 9. Plage, als dann die Finsternis über das Land kommt, wird uns berichtet in 10, Vers 23, dass die Kinder Israel in ihren Häusern Licht hatten, während überall sonst die Finsternis absolut grässlich war. Wir wissen nicht genau, ob das nur hier erwähnt wird und bei den anderen Plagen es immer die Israeliten getroffen hat oder nicht. Das wird im Text nicht gesagt. Aber Gott offenbart sich hier in diesen ganzen Plagen als einen mächtigen Schöpfer, der nicht nur einmal die Welt geschaffen hat und sich dann zurückzieht, der nicht nur einmal Gesetze geschaffen hat und diese Gesetze dann für immer so bestehen bleiben, sondern er kann tun und lassen, was er will, und er kann es verändern. Er kann es gebrauchen, er kann sich zurückziehen. In allem kann er mit der Schöpfung machen, was er will, weil dem Schöpfer, dem mächtigen Schöpfer der Welt, keine Grenzen gesetzt sind. Er hat keine Grenzen. Es gibt einen dritten Aspekt, den Gott uns lehren will durch diese Plagen, und zwar, dass er der heilige Richter ist. Gott will den Menschen nicht nur zeigen, dass er Schöpfer über Himmel und Erde ist. Er will nicht nur zeigen, dass ihm alle Dinge unterworfen sind, die wir finden können, sondern es geht noch weiter. Er will zeigen, dass er ein heiliger Richter ist, der nicht über Sünde hinwegsehen kann. Zu Beginn können wir das ganz gut beobachten. Das Volk Gottes muss in Ägypten Ziegel herstellen, höchstwahrscheinlich durch einen Ziegelofen. Und später schickt Gott Geschwüre aus dem Staub. Eigentlich heißt es hier, dass Aaron Ofenruß nimmt und ihn in die Luft wirft und dadurch dieser Staub entsteht. Die Geschwüre, die daraus entstehen. Angefangen hat alles mit diesem Ofen in Ägypten, während sie zur Sklavenarbeit getrieben werden. Und später wird genau dieses Werkzeug der Sklaverei zur Strafe für die Ägypter werden. Bevor diese Plagen losgehen, wird es also immer schlimmer für das Volk. Sie wachsen in unglaublich großer Zahl, sie sind sehr fruchtbar und sie mehren sich. Das erinnert uns ein bisschen an 1. Mose, in dem Gott genau diesen Auftrag gibt. Mehrt euch und füllt die Erde. Und dann letztendlich passiert es, dass das Volk immer größer wird und sie leben diese schöpferische Gnade Gottes aus, diesen Segen in ihren Familien und in ihren Stämmen. Und der Pharao, er muss immer mehr dagegen ankämpfen, er versucht sie zu unterdrücken, ihr erinnert euch, er nimmt viel Mühe auf sich, um diese Schöpfung Gottes in seinem Volk niederzudrücken. Wir könnten also sagen, wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist der Pharao der Antischöpfer. Dann ist er der Gegner, der nicht möchte, dass Gottes Volk wachsen kann, der nicht möchte, dass Gott dieses Volk segnet. Und dann macht Gott etwas Interessantes. Er beginnt, die Schöpfung in einen Rückwärtsgang zu schalten. Er beginnt, die Schöpfung umzukehren. Sie tut nicht mehr das, wozu Gott die Schöpfung geschaffen hat, sondern sie tut das Gegenteil. Sie wird unterbrochen und sie funktioniert nicht mehr so, wie es vorher war. Schau, das Wasser, es kann nicht mehr getrunken werden. Es bringt kein Leben mehr, es bringt keine Frische mehr. Das Wasser ist ungenießbar. Genau das Gegenteil, wozu Gott Wasser gegeben hat, nicht wahr? Schau, die Tiere, sie sind kein Dienst mehr für den Menschen, sondern sie kommen in Armeen und sie greifen den Menschen an. Und der Mensch hat keine Fähigkeit, gegen zunächst diese kleinen Tierchen überhaupt anzukommen. Sie durchwüsten das ganze Land. In der 9. Plage sehen wir das so gut, dass Licht sich in Dunkelheit verwandelt. Die Menschen haben kein Licht mehr, sie können sich nicht mehr sehen, sie können nicht mehr einfach so leben, sondern 3 Tage pure Dunkelheit im Land, sodass man sie greifen kann. Leben kehrt zu Staub zurück. Familien, Erstgeburt, all diese Menschen verwandeln sich in Tote. Alles wird umgekehrt. Eigentlich zeigt sich das so deutlich, die Schöpfung zerfällt immer mehr da, wo Ägypten sich loslöst von Gott. Wo Ägypten sich gegen Gott stellt, verwickelt sich dieses Land immer mehr in ein chaotisches und in ein dunkles Land. Das, was vorher so schön war, so geformt, so geschaffen, so gebildet, all das verschwindet aus diesem Land. Und es entwickelt sich in einen Zustand der Zerstörung und der alten Wildnis. Gott kehrt die Schöpfung um. Das ist ein Zeichen des großen Gerichts. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Punkt nicht übersehen, dass das eine Botschaft für unser Leben bedeutet. Dass das etwas mit unserem eigenen Leben auch letztendlich zu tun hat. Denn in dem Moment, in dem wir uns gegen Gott stellen, in dem Moment, wo wir ein verstocktes Herz haben und sagen, Gott, ich will dich in diesem Lebensbereich nicht haben und wir ihn ablehnen, in dem Moment, wo wir Gottes Worte hören und dem Wort Gottes nicht gehorsam sein wollen und sagen, Gott, ich lebe mein eigenes Leben, ich werde deinem Wort nicht Folge leisten, werden wir auch zum Antischöpfer für Gott. Werden wir auch zum Feind für Gott. Und das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir uns immer mehr von Gott wegbewegen müssen und es tun. Und was dann in unserem Leben folgt, ist, dass wir uns allein fühlen, dass wir uns verlassen fühlen, dass wir eine emotionale Dunkelheit erleben können, dass wir irgendwann in Depressionen sind, dass wir zornig werden, dass wir uns in Abhängigkeiten sehen und in Abhängigkeiten hineinfliehen. Die Folge ist, dass wir schlechte Beziehungen in unserem Leben haben und Krankheiten und letztendlich die fehlende Präsenz Gottes unser Leben auffrisst. Sobald Gott seine Präsenz, sobald Gott seine schöpferische Schönheit und seine Gnade in deinem Leben in den Rückwärtsgang stellt, und du nicht mehr mit ihm bist, dich ihm nicht mehr hingeben kannst oder versuchst, dein eigenes Leben zu leben, verschwindet diese Schöpfung in deinem Leben immer mehr. Die Abwesenheit Gottes frisst dich auf. Gott sagte dem Pharao, was passieren würde. Er sagte, was passieren wird, wenn er sich weigern wird, sich vor Gott zu demütigen. Und genau das traf ein. Genau das passierte. Wir können nicht einfach sagen, dass Gott ein lieber Gott ist, der immer unser Bestes will und wir gleichzeitig tun und lassen können, was wir wollen. Hier in den Plagen kommt genau ein anderer Gott zum Vorschein. Ein Gott, der sich zeigt. Ein Gott, der Sünde nicht ungestraft lässt. Ein Gott, der später gerecht richten wird. Wir lesen hier von diesen Plagen. Wir lesen hier, dass Gott das Gericht über Ägypten und die Götter Ägyptens gebrochen hat, vernichtet hat. Und das ist ein Zeichen für dich und mich, ein Zeichen, dass irgendwann dieses Gericht, das hereinbrechen wird über unsere Welt und auch gewisserweise über unser Leben, dass es real ist, dass es wahr ist. Irgendwann wird dieses Gericht Gottes kommen. Dieses Gericht wird gerecht sein, weil es einen heiligen Richter gibt, der sich nicht bestechen lässt, der sich nicht beschwichtigen lässt, weil er heilig ist. Dann wird es nicht wichtig sein, ob du besser bist als der Pharao. Dann wird es nicht wichtig sein, ob du besser bist als der Durchschnitt vom ägyptischen Volk. Denn damit wirst du nicht verglichen werden. Du wirst mit Gott verglichen werden. Bist du so heilig wie Gott? Weil Gott ein heiliger Richter ist, hat er einen heiligen Anspruch. Und nur diejenigen werden verschont in diesem Gericht, die Frieden mit ihm haben, denen vergeben ist, die von ihm selbst geheiligt sind. Nur sie können diesem Gericht entgehen. Aber es wird ganz sicher kommen, weil Gott ein heiliger Richter ist. Und es gibt noch einen vierten Punkt, dass Gott sich erweist als einen gnädigen Retter. Das ist der letzte Punkt, den wir hier sehen können, dass Gott gleichzeitig, obwohl er heilig und gerecht richtet, auch gleichzeitig gnädig rettet. Während also das ganze Volk Ägypten gerichtet wird und eine Plage nach der anderen über Ägypten hereinbricht, erweist Gott seinem eigenen Volk gegenüber Gnade, indem er sie rettet. Teilweise haben wir das bereits festgehalten und gesehen, dass Gott sein Volk in der 5., 7., 9. und 10. Plage verschont und sie nicht so leiden müssen wie die Ägypter. Aber ich weiß nicht, hast du dich schon mal gefragt, woran das liegt? Also warum hat Gott das so gemacht? Immerhin waren ja die Israeliten nicht besser. Sie sagten ja auch zu Mose: Mose, was hast du uns angetan? Hör auf damit, mach es rückgängig. Wir wollen wieder Sklaven des Pharaos sein. Wir wollen, dass es so wird, wie es vorher war, bevor es schlimmer wurde. In weiten Teilen lebten die Israeliten gar nicht anders als die Ägypter. Auch sie lehnten Gott ja in gewisser Weise ab. Auch sie vertrauten Gott nicht und sie wandten sich gegen Mose und wollten ihn nicht als Leiter akzeptieren. Und obwohl sie es nicht verdient hatten und obwohl sie nichts Wesentliches getan hatten, sondern eigentlich sich gegen Mose stellten und wieder zurück an ihre Arbeit gingen, ist Gott ihnen gnädig gewesen. Hat Gott sie verschont in diesem Gericht, in diesen vielen Plagen? Wenn wir das Leben der Hebräer genauer ansehen, dann haben sie eigentlich gar nichts dafür getan. Aber Gott hat es getan. Gott hat sich einfach dafür entschieden. Er hat sich entschieden, ihnen gnädig zu sein. Wenn es an ihn gelegen hätte, wenn es an dir und mir gelegen hätte, hätten wir es mit Sicherheit vermasselt. Und diese Frage, warum macht das Gott so? Warum handelt Gott genauso in dieser Geschichte? Genau diese gleiche Frage beantwortet Paulus in Römer 9, Vers 15. Da heißt es: Denn er sagt zu Mose: Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise, damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Paulus beantwortet genau diese Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir durch die Plagen hindurchlesen, in denen er sagt: Gott ist einfach Gott. Gott hat sich einfach entschieden, ein begnadigender Gott zu sein für Israel. Er hat sich dieses Volk einfach genommen und es liegt nicht daran, was sie wollten oder was sie getan haben oder dass Gott stolz auf sie war, dass sie es so gut gemacht haben und ihre Taten vorweisen konnten. Nicht der Mensch ist ein Mensch, der rettet, sondern Gott ist ein Gott, der rettet. Das ist die Botschaft. Und Gott sagt das dem Pharao: Ich mache hier einen Unterschied. Ich werde dich strafen, ich werde dir die Plagen geben und deine Götter und du selbst werden darunter untergehen. Aber dieses Volk wird gerettet. Dieses Volk wird verschont werden. Das ist das, was Gott tut und das beantwortet diese Frage für diesen Pharao. Das heißt dann bei der 9. Plage, als die ganze Finsternis über das Land kommt, dass Gottes Volk aber im Land Goshen Licht in ihren Häusern hatte. Aber dennoch bricht die ganze Dunkelheit über das Land herein und niemand kann etwas sehen, niemand kann etwas tun. Im Text heißt es dann in Kapitel 10, Vers 21, dass die Finsternis so tief und so dunkel war, dass man sie mit der Hand greifen konnte. Das war die vorletzte Plage. Völlige Umnachtung, völlige Finsternis. Nach all diesen Plagen, wo es einzelne Bereiche betraf, wo die Ägypter gestraft wurden und wo das ganze Land niedergestreckt wird, breitet sich eine Finsternis aus über das ganze Land. Und danach kommt der Tod. Erst kommt die Finsternis, sie ist überall, sie ist greifbar nah und dann kommt der Tod. So sieht es aus, wenn Gottes Gericht über Menschen kommt. So sieht es aus, wenn Gott im Leben von Menschen fehlt. Dann kommt erst irgendwann die Finsternis und danach kommt nur noch der Tod. Es erinnert mich in gewisser Form daran, als Gott irgendwann seine Gnade erwiesen hat und seinen Sohn für uns hingegeben hat. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch bei Jesus war es so ähnlich. Es war ein Gericht Gottes. Es war ein Gericht Gottes, dem eine Finsternis vorausging. 3 Stunden. Bei den Ägyptern waren es 3 ganze Tage. 3 Stunden. Und Jesus starb anschließend. Und er nahm die Sünde auf sich. Und er trug diese ganzen Plagen Gottes, die für uns bestimmt waren, an seinem Leib. Und erst anschließend, als Jesus auferstand vom Tod, kam die Neuschöpfung, kam das Licht, das sich ausbreiten kann. Und so ist es für dich und für mich folgendermaßen, irgendwann steht das Gericht Gottes in unserem Leben an und es wird einbrechen und dann kommen die Plagen und dann kommt die Finsternis. Wenn wir nicht an diesem einen Ort sind, an dem wir ausgeklammert werden. Es wird so sein, irgendwann wird es in unserem Leben kommen. Da kommt das Gericht Gottes, da kommt Strafe, da kommt Züchtigung, da kommen all diese Dinge. Und wenn wir nicht an diesem sicheren Ort sein können, wo das Volk Gottes war, können wir nicht verschont sein. Bei den Israeliten war dieses Land Goshen. In deinem und meinem Fall heißt dieser Ort Jesus Christus. Gott ist heute, so wie damals, ein gnädiger Gott, der zwar gerecht richtet, aber wenn dein und meine Schuld vergeben ist und unser Vertrauen auf Jesus Christus geworfen ist, wird dieses Gericht an uns vorbeigehen. Können wir verschont werden von diesem Gericht Gottes, weil Jesus diese Last auf sich genommen hat, weil wir an diesem Ort sind, an dem Gott uns nicht diese Strafe gleich machen wird. Das will ich dich heute fragen. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt in deinem Leben? Hast du diese Befreiung von dieser Schuld erlebt? Bist du bereits an diesem Ort angelangt? Hast du bereits Halt und Sicherheit an diesem Ort gefunden, wo diese Plagen dich nicht treffen werden, wo du dich erfreuen darfst, diesen Gott zu kennen, diesen einzigen Gott zu kennen, diesen mächtigen Schöpfer zu kennen, diesen heiligen Richter zu kennen, auch diesen gnädigen Retter zu kennen. Was bringen dir die ersten 3 Punkte des Wesens Gottes, wenn du den 4. nicht hast? Was bringt es dir zu wissen, dass es nur einen Gott gibt, dass es einen mächtigen Schöpfer gibt, dass es einen heiligen Richter gibt, wenn dieser Gott nicht dein gnädiger Retter ist? Ich hoffe, dass wir heute durch das Hören dieses Wesens Gottes immer mehr Gnade bekommen. In Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Selbst wenn die Welt untergeht, selbst wenn die Welt sich bewegt und wenn alles nicht mehr so ist, wie es vorher sein würde, bräuchten wir uns nicht zu fürchten, solange Gott unsere Zuflucht ist, solange Gott unsere Hilfe und unsere Stärke ist, die wir reichlich finden können, heute reichlich finden können, Zuflucht in ihm zu haben. auch wenn sich alle Dinge verändern, unser Land sich verändert, die Politik sich verändert, scheinbar überall und immer mehr Krieg entsteht und Unsicherheit entsteht, müssen wir das nicht erleben? Müssen wir nicht davon geplagt sein, wenn wir unsere Hilfe und unsere Zuflucht in diesem Gott erleben können? In Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Gott ist ein starker Turm. Und wer dort ist, der ist in Sicherheit. Der muss sich nicht fürchten, der muss keine Angst haben, was außenrum passiert. Aber der Gerechte läuft dahin und dann ist er in Sicherheit. Lasst uns heute neu erkennen, dass wir das immer wieder neu brauchen, zu ihm zu laufen, bei ihm zu sein, in diesem Turm zu sein, wo diese Sicherheit ist. Und ich wünsche mir das heute für dich und für mich, dass wir diesen Gott mehr erkennen, dass wir uns an diesem Gott mehr freuen und sehen, wie er sich heute offenbart, auch durch sein Wort, und wir ihn darin immer mehr kennenlernen können. Und mögen wir heute im Glauben darauf reagieren und möge Gott uns heute auch gnädig sein, dass sein Wort in unseren Herzen Frucht bringt. Amen. Lasst uns gerne noch aufstehen und jeder, der beten möchte, darf es sehr gerne tun. Herr, fülle du unsere Herzen heute damit, wer du bist, und mit Gewissheit, dass wir in dir Gnade finden. Auch heute, Herr Jesus Christus. Amen.